Wir haben es in der Bibellese, gerade in der Lesung vorhin schon gehört. Jesus wird gefragt, warum seine Jünger nicht fasten. Und er sagt ihnen, warum sollen sie fasten, wenn sie ein Fest haben, wenn er selber gerade da ist. Das Fasten ist ja irgendwie wieder neu so ins Bewusstsein gekommen. Ganz unter verschiedenen Akzenten. Da gibt es diese bekannte Aktion 7 Wochen ohne, die auch sehr stark vom Blauen Kreuz mit unterstützt wurde immer wieder. 7 Wochen ohne Alkohol, und dann kann man sich überlegen, worauf man 7 Wochen lang fasten möchte. Kann man sich sozusagen aussuchen. Allerdings ist dieses Bewusstsein gar nicht neu. Auch bei Jesus war es nicht neu, sondern wurde schon in der alten Kirche begangen und von dort schon übernommen von den Juden. In der Reformationszeit wurde das allgemeine Fasten als eine gefährliche Werkgerechtigkeit abgelehnt. Wir sehen an unserem heutigen Bibelabschnitt, den wir jetzt gleich hören, dass schon Jesaja damit zu kämpfen hatte, was später die Reformation wieder neu sozusagen ein Dorn im Auge war. Nämlich, man hielt für bestimmte Tage oder Wochen ein äußerliches Fasten ein, aber das Herz war ganz woanders. Das wurde nicht zu einer eigenen Lebenshaltung, sondern 7 Wochen, jetzt in dieser Situation bei uns jetzt, oder bei Jesaja vielleicht eine bestimmte andere Zeit, die das war, da fastet man dann. Nach außen hin ist das auch alles ganz wunderbar. Aber innerlich ist man davon nicht wirklich angetan. Und das ändert sich sofort, sobald die Zeit vorbei ist. Und Jesus macht deutlich, dass das etwas anderes sein muss. Das Fasten soll hineinkommen ins Verborgene, da wo die anderen das nicht sehen, weil es eine Haltung sein soll. Die Pharisäer, die machten das so, dass sie das geradezu hinaustrugen und ans Licht der Öffentlichkeit brachten und gesehen werden wollten. Guck mal, was sind das für fromme Leute, die da so fasten? Aber Jesus macht das deutlich, dass das eigentlich nicht geht. Und das hören wir auch schon so ein Stück bei Jesaja. Unser Bibeltext steht heute in Jesaja Kapitel 58. Es sind die Verse 1 bis 10, ein relativ langer Abschnitt, den wir dann so ein kleines bisschen versuchen zu strukturieren. Doch hören Sie jetzt zunächst diesen Bibelabschnitt. Rufe laut, halte nicht an dich. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst nichts wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert ihr und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut. Wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll, soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus? Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt, und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Herr, segne an uns dieses Wort. Amen. Wenn wir diesen Bibeltext hören, dann merken wir, irgendwas stimmt da nicht. Alles ist ein Stück ambivalent. Also einerseits und andererseits. Einerseits ganz frommes Tun. Genau nach dem Gesetz, alles prima. Andererseits aber ist da euer Alltag. Und das passt nicht zusammen. Und so möchte ich diese Ambivalenz auch so ein ganz kleines Stückchen mit hineinnehmen in meine Gliederung dieser Predigt. Das Erste, es ist nicht alles schlecht, aber eben nicht ehrlich. Ein zweiter Gedanke, es ist fast Nacht, aber nicht ohne Hoffnung. Und das Dritte, es gibt ein Licht, aber wir müssen es leuchten lassen. Also zunächst dieser erste Gedankengang, es ist nicht alles schlecht, aber nicht wirklich ehrlich. Da zeigt sich eine vorbildliche Gemeinde. So könnten wir es sehen, so könnten wir es sagen. Und trotzdem ist die Kritik Gottes durch seinen Propheten Jesaja massiv, kaum zu überhören. Und ich möchte einige Dinge aufzählen, die wirklich vorbildlich zu nennen sind und dann einige Dinge, was der Prophet dazu zu sagen hat. Sie suchen mich täglich. Gebet, Hören auf Gottes Wort, Andachten, Gottesdienste und das täglich. Also nicht nur zu besonderen Anlässen. Sie suchen auch nicht nur, wenn es die Zeit neben allen anderen Aufgaben irgendwie noch ermöglicht, dann kann man ja auch noch mal ein bisschen Bibel lesen. Nein, sie tun es täglich. Oder sie begehren meine Wege zu wissen. Sie fragen wirklich danach, eifrig danach, was ist Gottes Weg? Sie wollen nicht nur in den Tag hineinleben, unbedacht und unreflektiert, sondern sie wollen sich von Gott zeigen lassen, welchen Weg sie gehen sollen. Was daraus dann nachher folgt, das ist eine andere Frage. Oder ein dritter Gedanke, sie fordern von mir Recht. Sie wollen also nicht nur nach menschlichem Rechtsempfinden handeln und das tun, was man so gerade tut, sondern sie orientieren sich nicht nach der Mehrheit und nicht nach der Macht des Geldes und nicht nach der Macht der öffentlichen Medien und an dem, was die Massen so wollen, was man eben so tut, sondern sie fragen nach dem Recht, das vor Gott gilt. Wunderbar, wenn das so ist. Und schließlich, sie begehren, dass Gott sich nahe. Sie wollen keinen fernen Gott. Sie wollen Gott, der ihnen nahe ist. Gott nicht einfach einen guten alten Mann sein lassen, der da ist, wenn man ihn braucht, der hilft, wenn die Not groß ist, der uns aber ansonsten in Ruhe lässt und möglichst bitte mit uns nichts zu tun hat und uns nicht reinredet in das, was wir so zu tun haben. Eigentlich muss man sagen, doch eine vorbildliche Gemeinde, so ungefähr wie wir. So könnte man es jedenfalls denken. Und doch, irgendwas stimmt da nicht. Denn es stehen da nun noch ganz andere Prädikate. Sündig, abtrünnig. Und ganz ehrlich, ich möchte nicht in Jesajas Haut stecken oder gesteckt haben, der so etwas einer solchen Gemeinde sagen muss. Das kommt doch nicht gut an. Das gilt doch wie Nestbeschmutzung. Da herrscht so ein schöner Frieden. Und jetzt soll dieser Prophet diese schöne, friedliche, fröhliche Gemeindestimmung da hineinreden, was Gott eigentlich wirklich zu sagen hat. Und niemand ist unangenehmer als der, der den Frieden stört, der Streit provoziert, der die Ruhe unterbricht und zur Ehrlichkeit mahnt. Bis heute hin. Wenn alles schön ruhig ist, dann ist alles prima. Aber wenn da so ständige Störenfriede sind, die sagen, das ist aber, das passt noch nicht wirklich. Doch es geht ja Gott um viel mehr als um 7 Wochen ohne Alkohol oder 7 Wochen ohne Schokolade oder ohne Fernsehen oder was auch immer man da vielleicht gerade sich aussuchen mag. Das kriegen die meisten von uns ja noch hin, 7 Wochen auf irgendetwas zu verzichten. Manche verzichten auf Kaffee. Unsere Kinder haben immer gesagt, ich mache gerne 7 Wochen ohne Schule. Das hat jetzt aber auch ein Ende gehabt, nachdem das jetzt einfach unfreiwillig so war, ändert sich das schon mal ganz und gar. Und die Kinder kommen mit einmal und sagen wieder, ach, ich würde doch ganz gerne wieder in die Schule gehen. Also das fällt uns allen ja nicht so schwer, 7 Wochen mal auf irgendetwas zu verzichten. Aber was uns wirklich schwer fällt, ist ja nochmal was ganz anderes. 7 Wochen ohne Kritisieren. 7 Wochen ohne an den Mitchristen herumzunörgeln. Oder 7 Wochen ohne hinter dem Rücken zu reden. Oder das herauszufinden, was beim anderen gerade nicht richtig ist. Oder das für uns selbst zu behalten, was uns vielleicht gerade irgendwie nicht so richtig passt. Der Gottesdienst ist zu lang oder zu laut oder zu leise oder zu, was weiß ich, was es ist. Die Musik zu modern oder zu altmodisch. Können wir alles vorbringen. Kann alles irgendwie so sein. Aber muss das sein? Müssen wir tatsächlich so miteinander umgehen? Wir könnten das noch länger ausführen, was uns oft schwerfällt. Und müssen eigentlich ja noch sagen, das alles gilt ja nicht nur für 7 Wochen, sondern, wir hatten es schon gesagt, es soll eine Haltung werden. Und das hört ja nicht mit Ostern einfach auf und dann können wir wieder prassen und machen und tun und lügen und kritisieren und hinterm Rücken, weil wir 7 Wochen haben wir es ja durchgehalten. Nein, darum geht es nicht. Sondern es ist eine Haltung. Und damit sind wir bei dem Zweiten. Es ist fast Nacht, aber nicht ohne Hoffnung. Die Leute merken, dass da was nicht stimmt. Gott reagiert nicht. Alles schien ja in Ordnung zu sein. Sie haben alles gemacht, wie es eigentlich gedacht war. Und trotzdem schweigt Gott. Und das Schweigen Gottes ist das Furchtbarste, was für das Volk Israel da war. Und ich weiß nicht, ob wir das so kennen. Das Schweigen Gottes. Da lesen wir die Bibel und es redet nicht zu uns. Wir merken nicht mehr, dass es wirklich uns betrifft. Das Schweigen Gottes, da wird es Nacht, wenn Gott nicht mehr da ist, wenn Gott nicht mehr redet. Das kann ja schon bei Menschen furchtbar sein, wenn man nicht mehr miteinander spricht, wenn man ruft und keine Antwort bekommt. Aber für Israel war das schlimm, wenn Gott nicht mehr reagierte. Zugegeben, manche bekamen das gar nicht mit. Die haben gesagt, ist doch alles prima, ist doch alles wunderbar, guck dir an, unsere Gottesdienste. Aber dass da schon lange kein Leben mehr drin steckt, sondern dass das nur noch toter Formalismus war, tote Frömmigkeit, das haben manche gar nicht gemerkt. Aber Jesaja, der warnt davor, der erhebt den Finger. Und er sagt, das geht so nicht. Und er spricht und fragt, warum fasten wir? Und du siehst es nicht an. Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? So fragen die Israeliten. Und Jesaja legt seinen Finger auf die Wunden. Diese vorbildliche Gemeinde spielt ein doppeltes Spiel. Der Vorwurf Gottes ist vernichtend und niederschmetternd. Es sieht alles gut aus, aber in Wirklichkeit ist es alles sehr dunkel. Ihr fastet und zugleich treibt ihr eure Arbeiter noch mehr an als sonst. Beutet aus. Zugleich zankt ihr und streitet ihr und könnt euch manchmal gar nicht mehr richtig sehen. Und ich glaube, wir alle wissen um solche Situationen. Niemand von uns ist da ausgenommen. Meint ihr wirklich, fragt Gott das Volk Israel, meint ihr wirklich, dass ich daran Freude habe? In eurer Gemeinde? Wenn ihr sagt, wir sitzen jeden Sonntag im Gottesdienst, aber hinten dran nachher, was weiß ich, auf dem Raucherplatz oder auf dem Parkplatz, da geht es übereinander her. Meint ihr, dass ich daran Freude habe? Harte Worte, keine leichte Kost. Und doch merken wir, Gott sagt ihnen dies ja nicht, um ihnen die Totenglocke zu läuten. Er sorgt sich um sein Volk und er will in seiner Seelsorge den Weg zum Leben. Ganz klar macht er deutlich, im Gottesdienst lebt ihr so und im Alltag anders. Einerseits, andererseits. Hier Gottesdienst und persönliche Frömmigkeit. Und manchmal kann uns da kaum einer übertreffen, weil wir ja alles so richtig machen. Und im Alltag sieht das ganz anders aus. Im Miteinander, im Gegeneinander, im Übereinander. Dort die Maßstäbe dieser Welt und hier die Frömmigkeit. Hier persönliche Stille, dort das Geschäft. Aber da, wo sich Menschen von Gott ergreifen lassen, da muss sich etwas verändern. Und da, wo das passiert, dass wir uns von Gott ergreifen lassen, dass wir tatsächlich hinhören auf Gottes Wort, da gibt es Hoffnung. Denn da legt Gott den Finger in die wunden Punkte unseres Lebens und da, wo das passiert, gibt es Hoffnung. Da ist noch nicht zappenduster. Da ist nicht alles vorbei. Nein, der Gottesdienst muss sich im täglichen Leben bewähren. Und das hören wir da, wo wir auf das Wort Gottes hören. Es geht nicht an, dass wir hier so und morgen wieder ganz anders leben. Gott sieht unser Tun und unser Leben. Glaube ist nicht eine religiöse Handlung und auch nicht nur eine Haltung, die für den Gottesdienst gilt, sondern Glaube wird konkret im Alltag, morgen, wenn wir wieder beieinander sind oder auf Station, wenn man dann so dicht beieinander ist und sich dann auch zoffen kann oder im Mutterhaus. Und deshalb ein drittes. Es gibt ein Licht, aber wir müssen es auch ergreifen. Wir müssen es leuchten lassen, dieses Licht, was Gott selber uns schenkt. Und nun werden konkrete Beispiele genannt. Der Prophet nennt drei Werke der Barmherzigkeit. Die Speisung von Hungrigen. Da gehört auch die Sammlung von Geld mit dazu, wovon man wieder etwas zu essen kaufen kann. Wir haben das ja so ein Stückchen erlebt, als wir für die Kenia oder für die Ostafrika Sache gesammelt haben vor Weihnachten. Ja, das gehört genau mit dazu und irgendwann können von diesem Geld dann auch Menschen satt werden. Christen kann es nicht kalt lassen, wenn Menschen auf dieser Erde verhungern. Und das, obwohl doch genügend da ist. Sie es nur anders verteilen müssten. Eine zweite Sache, die Aufnahme von Obdachlosen. Auch hier sind wir gefordert, auch wenn es manchmal nicht leicht ist, von den Menschen nicht verstanden wird, wenn wir uns um Leute kümmern, die tatsächlich kein Obdach haben oder keine Heimat haben. Und das dritte Werk der Barmherzigkeit ist die Bekleidung von Nackten. Alle drei Werke werden von Jesus aufgenommen und zum Kennzeichen für seine Gemeinde gemacht. Es kommen dann noch andere dazu. Und sie sind ein Stückchen in unserem Fensterband hier im Kirchsaal mit aufgenommen worden, die Werke der Barmherzigkeit. Und Jesus sagt, alles, was ihr getan habt, einem von meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Die Gemeinde Jesu soll in dem geringen Menschen ihren Herrn entdecken. Da begegnet uns Jesus. Und damit gilt dieses Wort eben nicht nur der Gemeinde damals bei Jesaja in Israel, sondern genauso uns. Weil Jesus dies aufnimmt und uns als Gebot der Nächstenliebe weitergibt. Hier zeigt sich Gottesdienst. Nicht im frommen Singen, ist ja im Augenblick gerade sowieso schwierig, oder im frommen Predigen, sondern tatsächlich im Alltag. Hier zeigt sich echter Glaube. Und von daher gehört zum christlichen Glauben immer auch die Diakonie mit dazu. Und deswegen haben unsere Väter, als sie diakonische Werke gegründet haben, das tatsächlich in ihr Handeln mit aufgenommen. Hier in unserem deutschen Gemeinschaftsdiakonieverband, im Krankenhaus, im Mutterhaus, in den Gästehäusern, egal wo das gerade passiert. Allerdings haben wir das leider manchmal auch in unseren Gemeinden vergessen. Christlicher Glaube ist ohne den Dienst an den Armen, an den Kranken und den Elenden nicht denkbar. Da aber, wo das geschieht, Da liegt auf dem allen eine große Verheißung. Das heißt in unserem Bibeltext dann, wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Leute, das sind doch wunderbare Verse. Das ist eine wunderbare Verheißung, die wir da haben, die wir tatsächlich da bekommen, die uns gilt. Das ist doch helles Licht in einer Welt, die sich nur um sich selber kümmert oder oft nur um sich selber kümmert. In einer Welt, die oft dunkel wird. Danach sehnen wir uns doch nach Licht, nach Hoffnung, nach Heilung, nach Gerechtigkeit. Und das alles sagt Gott uns zu. Aber es wird erst dann geschehen, wenn wir uns zu ihm kehren, wenn wir aus einem erneuerten Herzen die Taten Gottes tun. Denn das wird doch in unserem Bibeltext deutlich. Von uns aus, von allein schaffen wir das nicht. Die Gemeinde in Israel hat sich angestrengt. Sie hatten wirklich guten Willen. Sie gaben sich Mühe und sie nahmen das Leben mit Gott ernst. Aber es gelang ihnen nicht. Sollte es uns besser gehen? Besser gelingen? Dass wir das besser hinkriegen als die Israeliten damals? Nicht wirklich. Das gelingt uns nur, wenn wir tatsächlich auf den warten, mit dem leben, den Gott uns gesandt hat, Jesus Christus. Der Schlüssel liegt bei dem erneuerten Herzen, das Jesus uns schenken kann. Da, wo etwas neu wird und wo wir Gott darum bitten und sagen, Herr, schenk du mir ein neues Herz. Gib du mir eine neue Haltung. Und dann gilt die nicht nur einfach für 7 Wochen, sondern dann soll das tatsächlich mein Inneres verändern, mein Herz verändern. Mit einem solchen erneuerten Herzen kann man dann auch die Werke der Barmherzigkeit tun. Aus dieser Haltung heraus und das Licht Gottes leuchten lassen. Darum wollen wir Gott immer wieder neu bitten und uns einfach darauf einlassen, dass das auch in dieser Passionszeit geschieht. Mit Jesus leben, davon handelt jetzt das nächste Lied.